Lieber Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken für diesen Nachmittag. Danken dir, dass wir hören dürfen auf die Dinge, die uns zum Staunen bringen über die Wunder deiner Schöpfung. Dinge, die wir jeden Tag sehen und wahrnehmen können und doch nicht die Geheimnisse verstehen, die dahinter stecken, wollen dir herzlich danken, dass du uns die Chance gibst, an diesem Nachmittag ein wenig von den Wundern deiner Schöpfung zu sehen. Und wir bitten dich, dass du zu uns kommst, dass wir etwas erfahren von den großen und gewaltigen Dingen, die du geschaffen hast, auch im ganz, ganz Kleinen. Und danken dir herzlich, dass du jetzt mitten unter uns bist, mit deinem Segen und mit deinem Wort. Dich ehren wir. Amen.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ich war das letzte Mal vor 2 Jahren hier und war auch davor schon ab und zu hier beim Sommerbibelseminar und bin als Naturwissenschaftler sehr gerne hier und nehme Sie so ein bisschen mal mit hinein, auch in ganz andere Aspekte. Ich denke, es ist gut und wichtig, dass wir die Bibel nachhaltig und anhaltend studieren. Da werden wir nie zu Ende kommen. Aber ich gehe davon aus, dass jeder von uns auch schon das Glaubensbekenntnis mitgesprochen hat von Gott, dem Schöpfer, an den wir glauben. Und manchmal bleibt das Theorie. Gott hat all das, was wir als Welt um uns herum haben, geschaffen. Und ich glaube, dass es uns im Grunde genommen verpflichtet, als Menschen, die Gott kennen, die an ihn glauben, ihm vertrauen, das bewusst wahrnehmen, seine Spuren verfolgen in dem, was er gemacht hat. Und dazu möchte ich Sie heute Nachmittag einladen, da einfach ein bisschen mit hinzuschauen und mit nachzudenken. Ich möchte Sie also ein bisschen mit ganz kleinen Tieren bekannt machen. Ein Großteil werden vielleicht Tiere sein, die Ihnen nicht so ganz geheuer sind. Ich liebe Spinnen. Bei uns zu Hause dürfen Spinnen in der Wohnung auch leben. Die fragen gar nicht so richtig nach. Aber ich will Ihnen auch andere Tiere nahebringen und möchte Sie einfach einladen, mal nicht so dem ersten Impuls zu folgen und zu sagen, igittigitt, was ist das? Sondern mal zu riskieren, hinzuschauen. Und ich hoffe, es geht Ihnen so ähnlich, wenn man sich da mal überwunden hat, wenn man mal etwas von der Faszination gemerkt hat, dann kann es ganz spannend sein. Gar nicht weit von hier in Karlsruhe gibt es eine sehr berühmte und große Sammlung von Rüsselkäfern im Naturkundemuseum. Rüsselkäfer kennen die Obstliebhaber zum Beispiel und mögen sie nicht so gern. Rüsselkäfer, die nützen ihre Rüssel, um zum Beispiel Blüten anzustechen, und das macht sich nachher in der Ernte nicht positiv bemerkbar. Aber es gibt viele, viel mehr Rüsselkäfer, als Sie vielleicht schon in Ihrem Garten gefunden haben. Da gibt es in den Tropen viele, viele Arten. Und wenn Sie ins Naturkundemuseum gehen, auch dieses Bild stammt aus einer Veröffentlichung aus dem Naturkundemuseum, dann können Sie dort viele verschiedene Rüsselkäfer studieren. Und vor einigen Jahren wurden diese Rüsselkäfer von Kollegen wieder gründlich untersucht und aus der Schublade geholt und unter das Mikroskop gelegt, und man hat Erstaunliches festgestellt. Diese Rüsselkäfer haben in ihren Gelenken Muttern und Schrauben. Bisher dachte man immer, also Muttern und Schrauben, das ist ja was, das haben Ingenieure entwickelt. Und man hat, als man die Hinterbeine dieser einiger dieser Rüsselkäfer im Elektronenmikroskop angeschaut hat, gesehen, da ist ein Gewinde, und im Gegenstück haben wir die Mutter dazu. Und das ist nicht nur eine Verzierung bei diesen Rüsselkäfern, sondern die benutzen dieses Gewinde auch. So ganz verstanden hat man das noch nicht, aber diese Struktur ist hier sehr detailliert elektronenmikroskopisch aufgelöst und hier kann man das auch mit dem Gewinde noch einmal sehen. Das war so ein Punkt, als ich das in der Literatur gesehen habe vor 3 Jahren, da ist mir wieder der Gedanke durch den Kopf gegangen, dass es nur zu häufig so ist, dass wir denken, da haben wir etwas Tolles entwickelt. Und wenn man genau genug hinschaut, dann kann man gar nicht so selten entdecken, schon längst da. Bei einer zweiten Sache ist es so ähnlich gegangen. Also nicht nur die Fußballspieler bei der Fußball-WM in den vergangenen Wochen haben Technik in den Beinen, auch Rüsselkäfer. Das ist so ein Punkt, wenn ich vom Beobachten und vom Staunen in der Überschrift geredet habe. Solche Wahrnehmungen können uns einladen, woher kommt das? Wer hat dieses Gewinde geschnitten? Wer hat sich etwas dabei gedacht, obwohl es niemand sehen kann, ohne extreme technische Hilfsmittel? Ein anderes kleines Tier, eine Zikade, kleine Insekten, die an Pflanzen saugen, das ist eine Larve einer Käferzikade. Und die können sehr ausgeprägt, vor allem bezüglich ihrer Körpergröße, große Sprünge machen. Und jetzt ist es so, wenn die Sprungbeine nicht sehr genau koordiniert sind beim Absprung, wenn die nicht sehr genau zusammengeschaltet sind, dann wird das mit dem Sprung ziemlich schwierig. Und nun hat man sich überlegt, wie springt diese Zikade, wenn sie Sprünge macht, wo im Verhältnis, also der Weitsprung-Weltmeister kommt da lange nicht mit, was solche Zikaden im Blick auf ihre Körpergröße springen können. Wie kann die ihre Beine so exakt koordinieren, dass sie immer weiß, ich springe jetzt geradeaus? Gar nicht so lange, im vergangenen Jahr haben sich Kollegen das mal angeschaut und haben gemerkt, diese Zikade hat Zahnräder an den Sprungbeinen. Und sie koordiniert ihre beiden Beine durch Zahnräder. Auch das so eine, wenn man das sieht, dass diese Zikade Zahnräder aus Chitin, also das, was auch die Hülle der Insekten ausmacht, werden Zahnräder aufgebaut und diese Beine werden sozusagen gespannt und dann laufen die gezwungenermaßen koordiniert ab, reguliert durch diese Zahnräder. Und so ist der Sprung dieser Käferzikade exakt koordiniert und für die Zikade berechenbar. Zahnräder, auch das hätten wir vermutlich eher in der Werkstatt gesucht, in irgendeinem Industriegebiet, bei irgendwelchen Maschinenbauern, aber bei Zikaden wären wir vermutlich nicht suchen gegangen. Interessant ist, das haben bei den Zikaden nur die Larven. Und wenn da mal ein Zahn ausbricht, ist gar nicht so schlimm. Bei der nächsten Häutung ist das Zahnrad wieder komplett. Die erwachsenen Zikaden haben diese Zahnräder nicht mehr. Und das kann man dann sehr genau vermessen. Hier ist das zum Beispiel gemacht worden, um die Beine zu spannen. Braucht diese Zikade ungefähr 80 Millisekunden. Und dann geht das in weniger als 2 Millisekunden, springt sie ab und werden die Beine über diese Spannung, die hier dann aufgebaut ist, wird die dann sozusagen entladen und die Beine springen exakt abgestimmt, befördern sie die Zikade aufs nächste Blatt oder zur nächsten Pflanze. Solche Dinge stecken in der Natur, kann man entdecken und kann zum Staunen kommen. Woher kommt's? Wie kommen Zahnräder in die Zikade? Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat das schon so gedacht wie Mechaniker, wie Maschinenbauer? Ich würde Ihnen gerne meine Lieblingstiere vorstellen. Die Spinnen. Ein Teil der Spinnen baut Radnetze. Aber das ist nur eine Gruppe von Spinnen. Aber alle Spinnen produzieren Seide. Also auch die Spinnen, die keine Radnetze bauen, produzieren Spinnseide. Übrigens, die Gartenkreuzspinne, die bei Ihnen im Vorgarten in der Hecke ihre Netze aufbaut, die produziert mindestens, soweit wir das heute wissen, 7 verschiedene Spinnseiden. Also die macht da nicht einfach nur so einen Faden, wenn sie ihn gerade braucht oder auch nicht, sondern je nachdem, für welchen Zweck sie ihre Spinnseide braucht, hat diese Spinnseide eine andere Materialeigenschaft. Wir schauen uns das gleich noch genauer an. So ein bisschen Hintergrundwissen. Die Spinnen gehören wie alle Insekten zu den Gliedertieren, aber Spinnen sind keine Insekten. Sie können sie ganz einfach unterscheiden, wenn sie die Beine zählen. Wenn Sie eine Biene, eine Stubenfliege nehmen, die haben 6 Beine. Spinnen haben 8 Beine. Und dann gibt es Organismen mit 10 und mehr Beinen, die Krebstiere. Die gehören auch zu den Gliedertieren. Und die Spinnentiere, auch das sind nicht alles Spinnen, sondern die Spinnen sind nur ein Teil der Spinnentiere. Die Skorpione gehören biologisch zu den Spinnentieren, die Milben und die Weberknechte sind keine, also die Punkte, die Sie manchmal an der Garagenwand oder an der Hauswand sehen können, mit diesen überdimensional langen Beinen, das sind keine Spinnen. Das können Sie daran sehen, dass eine normale Spinne einen zweigeteilten Körper hat. Der vordere Teil besteht aus Kopf und Brust. Bei den Insekten sind die unterscheidbar. Bei den Spinnen ist das ein Teil und dann der Hinterleib, während die Weberknechte sozusagen nur einen kompakten, einheitlichen Körper haben, der nicht so leicht zu unterscheiden ist. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Spinnen, Jagdspinnen, Netzspinnen, Lauerspinnen, Springspinnen. Ich habe Ihnen jetzt keine Bilder dabei von Springspinnen, das wäre ein ganz eigener Vortrag, aber auch Springspinnen, obwohl man denkt, wozu brauchen die Spinnseide? Die brauchen sie sehr wohl. Die schleichen sich an ihre Beute an und können dann so je nach Art einige Zentimeter, aus einigen Zentimetern Entfernung ihre Beute anspringen. Und bevor sie abspringen, heften Sie einen Seidenfaden auf den Untergrund und haben sozusagen eine Sicherheitsleine dabei, dass wenn Sie ins Leere springen würden, zum Beispiel über die Tischkante springen, dann baumeln Sie an Ihrem Seidenfaden und können ganz locker wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und im vergangenen Jahr hat man festgestellt, dass wenn man die Spinne daran hindert, einen Seidenfaden anzuheften, bevor sie springt, dann fliegt die völlig ungesteuert, wenn sie springt. Dann überschlägt die sich und kommt mit der Landung nicht zurecht. Das heißt, sie braucht den Faden auch für ihren Sprung, damit sie den Sprung steuern kann und ordentlich zu Ende führen kann. Spinnen, das hier ist ein Spinnennest. In diesem Fall, das ist so gelb, weil das in Bernstein ist. Hier sehen Sie so hell die jungen Spinnen. Und die sind alle von Harz eingegossen worden. In Ihrem Garten können Sie das auch entdecken. Das ist ein Nest von einer Gartenkreuzspinne. Hier sind die ganzen Jungspinnen. Und wenn Sie dann mal mit dem Finger rantippen, dann gehen die kleinen Punkte, verteilen sich überall hin. Die meisten, also ein paar davon sehen Sie dann im Herbst in Ihrer Hecke. Und viele enden dann schon viel früher als Vogelfutter zum Beispiel. In Bernstein sehen wir Spinnennetze, gibt es offensichtlich schon ziemlich lang. Und hier hat sich ein Beutetier verfangen oder hier. Nicht alle bauen Netze. Das ist eine Spinne, die baut Stolperfallen. Und hier ist eine Ameise sozusagen doppelt gefangen, einmal an diesem Seitenfaden und dann auch noch einmal in Bernsteinharz. Auch hier nochmal so ein Netz in Bernstein, hier in der Original, oder einfach mit Fingerspitzen dran, damit Sie sich hier nicht einen falschen Eindruck von der Größe machen, wie das Ganze aussieht. Spinnen, schauen wir uns einmal das Netz etwas genauer an. Wenn wir das Netz, zum Beispiel unsere Gartenkreuzspinne hernehmen, dann sind diese diese Axialfäden, die wie Speichen in einem Rad heraus sind, das ist eine andere Seitenqualität, eine andere Materialeigenschaft als wie diese Spiralfäden. Diese Spiralfäden sind klebrig. Daran bleibt die Beute hängen. Wie schafft es die Spinne, diesen Faden klebrig zu machen? Nun, sie macht das so, wie wir das auch tun würden. Wir schauen in der Bastelschublade nach irgendeinem Klebstoff und bringen Klebstoff an den Faden an. So ist das zum Beispiel bei der Gartenkreuzspinne. Es gibt andere Spinnen, das hier ist übrigens, so sieht so eine Spinndrüse aus. Es gibt andere Spinnen, die ebenfalls Radnetze bauen, die haben keinen Klebstoff. Wie bringen die ihre Beute dazu, so lange im Netz hängen zu bleiben, bis die Spinne kommt und die Beute überwältigt? Diese Spinnen haben über ihrer Spinndrüse ein ganz feines Sieb. Das können Sie mit bloßem Auge nicht sehen. Und dieser Faden ist sozusagen noch überzogen wie mit einem ganz feinen Filz aus noch viel feineren Fäden. Das heißt, wenn das Insekt hier mit seinen Beinen in diesen Filz hineintritt, verfängt er sich einfach in diesem Gewirr von feinen Fäden und in der Regel reicht das aus, dass die Beute so lange festgehalten wird, bis die Spinne dann vor Ort ist und den Rest erledigt. Übrigens, diese Spinnen haben dann an ihren Beinen auch gleich einen entsprechenden Kamm, dass sie diesen Filz immer wieder ordentlich richten können. Spinnenseide ist insofern interessant, als dass wir bis heute kein Material haben, und das ist eigentlich schon für Chemiker eine Riesenherausforderung, kein Material haben, das vergleichbare Eigenschaften hat wie die Spinnenseide. Spinnenseide wäre zum Beispiel das ideale Material für die Polizeiausrüstung, für schusssichere Westen. Leicht und bezogen auf die Masse elastischer als alles, was wir kennen. Das führt dazu, dass man Spinnenseide natürlich auch genauer studieren will. Hier hat man eine Spinne unter so feinem Gasematerial fixiert, also darunter liegt die Spinne, das ist nur ihr Hinterteil mit der Spinndrüse, die liegt also hier unten. Und dann hat man hier oben einfach, hat man ihr mit der Pinzette den Spinnfaden, den Anfang vom Spinnfaden herausgezogen und jetzt wird diese Spinne gemolken, um etwas Material zu haben. Wenn Sie sich mit Seide etwas auskennen, man kann Seide sehr fein, sehr gut gewinnen durch die Seidenraupen. Das ist sehr einfach, indem man diese Schmetterlingslarven in Schubladen steckt und wartet, bis sie sich verpuppen. Mit Spinnen ist das schwieriger. Wenn Sie Spinnen in ein Terrarium stecken, dann haben Sie nach kurzer Zeit nur noch eine. Die mögen sich gegenseitig nicht so wirklich. Die fressen sich gegenseitig auf. Das heißt, da müssten Sie, um viel Spinnenseide zu produzieren, das wird sehr, sehr aufwendig. Inzwischen versucht man, da sind viele Arbeitsgruppen dran, sozusagen bei den Spinnen zu studieren, wie machen die, wo ist die Bauanleitung in ihrem Erbgut für die Spinnenseide. Und heute gibt es zum Beispiel Kartoffeln, in denen man Spinnenseide, zumindest eine ganz einfache Variante davon, man hat die Bauanleitung, die Erbinformation aus der Spinne in die Kartoffel reingesteckt und die Kartoffel liefert jetzt zumindest einen gewissen Anteil vom Rohmaterial. So versucht man, dieses Problem zu überwinden. Übrigens, haben Sie schon einmal eine Spinne beobachtet, wenn sie sich abseilt? Von der Decke runter zum Beispiel oder von irgendeinem Ästchen? Vielleicht kennen Sie das Problem, ich bin früher, heute nicht mehr so häufig, aber früher viel öfters zum Klettern gegangen. Und da passiert es ab und zu, dass man am Seil frei hängt. Und wenn man frei am Seil hängt, dann hat man das Problem, dass man sich dreht an diesem Seil und zuerst immer wieder gucken muss, wie komme ich richtig an die Felswand. Haben Sie schon einmal eine Spinne gesehen, die sich abseilt und Probleme hat mit dem Drehen? Die kommen eigentlich, egal, auch wenn Wind kommt, die kommen immer schön gerade herunter. Wie schafft die das? Nun, die schafft das deshalb, weil das Seil nicht so gebaut ist, wie wir das bei unserer oberflächlichen Betrachtung meinen. Sehen Sie, das ist zum Beispiel so ein Abseilfaden. Das ist nicht einfach so ein Faden, der da durch eine Düse rausgepresst wird. Oder das ist der Faden der Gartenkreuzspinne. Nicht einfach nur so, wenn Sie das nächste Mal Ihre Zimmerdecke abstauben. Vielleicht denken Sie dran, was für Kunstwerke Sie dabei zerstören. Schauen wir uns einmal zwei verschiedene Fäden an von der Gartenkreuzspinne. Den Faden, an dem sie sich sichert, wenn der sehr elastisch wäre, dann wäre das kein sonderliches Vergnügen. Dann würde die Spinne sozusagen wie am Gummiseil auf- und abhüpfen. Das ist ein Seil, wenn sie daran ziehen, wenn sie das dehnen wollen, dann baut sich sehr schnell Kraft auf. Wenn Sie dagegen die Fäden aus dem Netz nehmen, wenn die sehr starr wären, und da jetzt zum Beispiel eine große Fliege hineinfliegt, dann wird das sehr brisant, zum Beispiel für die Punkte, an denen das Netz aufgehängt ist. Deshalb sind diese Fäden ungeheuer elastisch. Das heißt, wenn die Fliege hineinfliegt, die merkt zunächst einmal noch gar nichts. Und dann wird sie ganz sanft und ganz langsam abgebremst. ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Das ist nicht nur, dass dieses Seil dicker ist wie das, sondern sie sind komplett anders in ihrer Struktur und in ihrer chemischen Komposition. Der Abseilfaden sehr wenig elastisch und stabil und die Fangfäden sehr elastisch und sehr weit dehnbar. Übrigens, die Spinnenseide kann die Spinne zu den unterschiedlichsten Dingen benutzen. Diese Gartenkreuzspinne verpackt ihr Mittagessen gerade, weil sie schon satt ist, in Frischhaltefolie. Dazu taugt ihre Spinnenseide. Und wenn Sie das einmal beobachten, die Spinne, die gerade keinen Hunger hat, die nimmt ihre eingesponnene Beute und seilt sie einfach ab und hängt sie in den Keller und bei Bedarf wird die einfach wieder hochgeholt und verdaut. Übrigens, wenn wir gerade bei der Verdauung sind, vielleicht gibt es manche unter uns, die manchmal nach dem Mittagessen nicht so gut ansprechbar sind, weil das mit der Verdauung nicht immer so einfach ist. Da können Sie von den Spinnen was lernen. Spinnen haben keine Verdauungsprobleme. Die Spinnen, die lähmen und töten ihre Beute, indem sie ihre Giftklauen durch die äußere harte Chitinschicht ihrer Beuteinsekten schlagen und injizieren gleich ihren Verdauungssaft mit. Und da Insekten in einer harten Schale leben, wird sozusagen die Haut, die Außenschicht der Insekten zum Teller, zum Kochtopf. Und was die Spinne nach einiger Zeit nur machen muss, ihren Strohhalm nehmen und das war's. Spinnen nutzen ihre Seide auch um ihre Netze. Es gibt manche Spinnen, die haben sehr akkurate Verzierungen, regelmäßige Verzierungen, wobei wir noch sehr wenig davon verstanden haben, wozu das dient. Aber Spinnen können auch mit ihrer Spinnenseide fliegen. Sie kennen den Altweibersommer, wenn sie bei tiefstehender Sonne beim Abendspaziergang so Spinnenfäden durch die Luft fliegen sehen. Wenn Sie einen solchen Faden mal nehmen und ans Ende schauen, dann hängt da dran eine Spinne. Und Sie können Spinnen auf diese Art sich fortbewegen, im Flugzeug über den Alpen begegnen. Sie können diesen Flug nicht steuern, aber Sie können bei günstigen Witterungsbedingungen an diesem Faden unglaubliche Höhen und Strecken überwinden. Übrigens, die Aerodynamik, wie das physikalisch geht, haben wir noch nicht wirklich verstanden. Wie ein Faden Auftrieb erzeugen kann. Bei einer Tragfläche, das kann man im Physikunterricht sich anschauen und sich vom Physiklehrer erklären lassen. Aber wie das hier funktioniert, das ist noch Knobelaufgabe. Ich weiß nicht, ob diese Spinnen hier, stört das nicht. Sie stellen sich einfach hier auf einen Grashalm, auf einen erhöhten Platz und geben einfach ihren Seitenfaden in den Wind ab und irgendwann heben sie ab. Aber Spinnen machen mit ihren Fäden auch anderes. Wir haben das schon jetzt gesehen. Sie machen Beute. Diese Seitenspinne baut ziemlich große Netze, die gibt es bei uns natürlich im Freiland nicht. Manche Spinnenfreunde haben sie in Terrarien. Aber die bauen Netze, die haben bis zu einem Meter Durchmesser. Und die sind so stabil, dass es Menschen gibt, die mit diesen Netzen Fische fangen. Und hier hat sich in einem solchen Netz ein Braunbrustfink verfangen. Das ist sicher auch für diese Spinne ein außergewöhnlich großer Fang, aber das kann vorkommen. Oder hier eine Eidechse oder eine Libelle. Hier sitzt die Spinne. Und hier hat sie ihre Klauen. Oder hier, vielleicht ist Ihnen das bei einem Sonntagnachmittagsspaziergang schon einmal passiert, dass Sie an einem Wegrand vorbeilaufen und einen Schmetterling auf einer Blüte sehen. Und der Schmetterling bewegt sich verdächtig lange nicht. Schauen Sie mal genau hin, vielleicht ist etwas Ähnliches passiert wie hier. Hier hat eine veränderliche Krabbenspinne in der Blüte auf Beute gelauert. Diese veränderliche Krabbenspinne kann sich farblich an die Blüte, zumindest zu einem gewissen Teil, anpassen. Und wenn der Schmetterling landet, um sich seinen Nachtisch zu holen, dann könnte sein, dass das sein letzter Nachtisch war, wenn dort eine Krabbenspinne gelauert hat und ihrerseits ihren Nachtisch zu sich nimmt. Einfach mal, wenn wir auch nachdenken wollen. Wir singen und sagen so gerne, als Menschen, die über Gott, ihren Schöpfer, nachdenken, dass das alles gut ist, was Gott gemacht hat. Das ist so etwas, was nicht so gut passt in dieses Bild. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir sagen, na ja, auf dieser Welt gibt es Fressen und gefressen werden, das gehört dazu. Ist das wahr? Ist das wirklich original so? Das hat mich bei den Spinnen sehr beschäftigt, beschäftigt mich immer noch. Warum? Ich zeige Ihnen noch ein paar Beispiele. Da gibt es wirklich perfektionierte Methoden, um Beute zu machen. Hat Gott das so gemacht? Vor einigen Jahren, das machen dann Kollegen dann immer wieder, das ist auch so ein Bernsteinstück mit einer Spinne drin. Und da sieht man zum Beispiel, wenn man das mit dem Mikroskop untersucht, da sind dann Schmetterlingsschuppen, die an dem Faden hängen, oder Pollen, die am Faden hängen. Spinnen waren schon im Weltraum. Die NASA hat Spinnen mit in den Weltraum genommen und wollte wissen, sind Spinnen in der Lage, Spinnennetze zu bauen, wenn sie nicht wissen, wo oben und unten ist? Im Weltraum, Sie haben das vielleicht schon im Fernsehen gesehen, da bewegen sich die Astronauten ein bisschen komisch, weil die Gravitation, die Erdanziehung sehr, sehr gering ist. Was machen die Spinnen? Man hat Spinnen mit. Und die ersten Netze, die sie gebaut haben, waren ziemlich chaotisch. Aber das zweite, dritte und vierte Netz ist ziemlich ordentlich geworden. Das heißt, Spinnen wären, zumindest in dieser Hinsicht, durchaus weltraumtauglich. Die könnten ihre Netze auch dort bauen. Dort haben sie in der Regel, wenn sie dort selbstständig rausgingen, nicht so viel zum Fangen. Hier sind so kleine Fruchtfliegen, hat man mitgenommen und immer mal wieder so eine Fruchtfliege zu ihnen reingelassen, dass sie auch was zu essen hatten. Also da interessieren sich viele Leute für Spinnen. Spinnen, ich habe vorher gesagt, die mögen sich gegenseitig nicht. Es gibt Spinnen, die mögen sich durchaus. Wir kennen in den Tropen soziale Spinnen, wo große Gruppen von Spinnen große Netze bauen, und die auch gemeinsam nutzen? Und wo dann auch gemeinsam die Brut aufgezogen wird? Wie hier? Oder auch dann Beute gemeinsam erlegt und verteilt wird? Das ist eine meiner Lieblingsspinnen, eine Bola-Spinne. Bola ist eine, also das heißt eigentlich einfach Kugel, und diese Spinne hat sich darauf spezialisiert, wie Cowboys, nur nicht mit Lasso, sondern mit Klebekugel zu jagen. Diese Spinne gehört zu den netzbauenden Spinnen, baut aber nur sehr wenig, also kein wirklich kunstvolles Netz. Aber dann macht sie mit einem an einen Faden eine solche Klebekugel. Diese Klebekugel, die Klebekraft reicht so eine halbe Stunde oder so. Und wenn sie dann nicht mehr klebt, gar kein Problem für die Spinne. Die Spinne futtert diese Kugel und macht einfach eine neue. Übrigens, wenn Sie glauben, dass in Ihrem Vorgarten die Spinnen da einfach nur die ganze Zeit in Ihrem Netz hocken, das ist ein Irrtum. In der Regel machen die Spinnen, zumindest in ihrer Hauptaktivitätszeit, jede Nacht futtern sie ihr Netz von gestern und produzieren ein neues. Wird komplett recycelt. Diese Spinne fängt also Motten mit ihrer Bola. Kann man sagen, gut, wer sich's leisten kann, ein schönes Hobby, aber kann die davon leben? Jetzt hat man Felduntersuchungen gemacht und festgestellt, diese Spinne fängt im Durchschnitt genauso viel wie ihre Kolleginnen, die große Radnetze baut. Wie kann das sein? So häufig kommt eine Motte nicht so geschickt, dass sie sie mit ihrer Kugel erreichen kann. Die Kollegen haben diese Spinne mit ins Labor genommen und genauer untersucht und festgestellt, diese Kugel ist nicht nur eine Klebekugel, diese Kugel ist eine Duftkugel. Und jetzt kommt der Hammer. Diese Kugel duftet nach dem Sexuallockstoff der Motte. Das heißt, die Motte fliegt da gar nicht so munter vor sich hin und zack, plötzlich wird sich von der Klebekugel getroffen, sondern die Motte fliegt und hier ist ein Fortpflanzungspartner und drauf zu und Filmriss. Was ist daran tolle Schöpfung? Woher weiß die Spinne das Kochrezept für den Sexuallockstoff der Motte? Weg von der Bananenplantage in die Wüste. Ingo Rechenberg, Maschinenbauprofessor in Berlin, hat ein Hobby, nämlich dass er im Urlaub gern in die Sahara geht. Dort hat er eine Spinne entdeckt und die Spinne hat ihn als Maschinenbauer begeistert. Er hat sie sich genauer angeschaut und festgestellt, wenn diese Spinne eine Sanddüne hinunterläuft, vor einem Feind flieht und nicht schnell genug ist auf ihren 8 Beinen, dann stellt sie sich auf die Seite und rollt die Sanddüne hinunter und erreicht dabei Geschwindigkeiten, die doppelt so hoch sind, wie sie auf ihren 8 Beinen entwickeln kann. Inzwischen hat er eine andere Spinne entdeckt, die macht das nicht nur die Sanddüne runter, sondern die macht sozusagen flickflack die Sanddüne hoch. Die läuft sich überschlagen, die springt sich ständig überschlagend mit höherer Geschwindigkeit, als sie laufen könnte, in ihrer normalen Gangart die Sanddüne rauf und runter und koordiniert, das müssen sie mit 8 Beinen erstmal schaffen, also Salto und Flickflack, mit zwei Beinen, okay, Miroslav Klose kann das oder konnte es zumindest, aber das muss hier mit acht Beinen funktionieren. Und dann also nicht nur einmal, sondern das macht die, wirklich die ganze Sanddüne runter. Und Ingo Rechenberg hat einen Roboter, einen Bewegungsroboter gebaut nach diesem Prinzip und hofft, dass der vielleicht eines Tages mal auf dem Mars oder so eingesetzt werden kann. Weil was in der Sanddüne, in der Sahara funktioniert, könnte ja auch auf dem Mars funktionieren. Doch eine Springspinne dabei. Ja, eine Springspinne, die einzige Spinne, von der wir wissen, dass sie Vegetarierin ist. Vor wenigen Jahren entdeckt, die lebt auf Akazien, die eigentlich kooperieren mit Ameisen. Diese Akazien produzieren kleine proteinreiche Körper, die sie den Ameisen dafür geben, dass sie auf den Blättern patrouillieren und Pflanzenschädlinge eliminieren. Und diese Springspinne, die geht den Ameisen aus dem Weg, aber lebt auf alten Zweiglein, die nicht mehr so häufig patrouilliert werden, und klaut diese proteinreichen Körperchen, die die Akazie produziert. Und man hat diese Spinnen untersucht und hat festgestellt, praktisch ihre komplette Ernährung läuft über diese proteinreichen Körperchen. Also die jagen nicht die Ameisen, erbeuten nicht die Ameisen, sondern das sind Vegetarier. Unter den Spinnen bisher die einzigen, die man kennt. Aber wenn ich vorher die Frage aufgeworfen habe, wie kann das sein, dass die Spinnen so sind, wie Spinnen eben sind? Sind die schon immer so? Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, dass eine Spinne, die ein Netz baut, nicht nur Beute fangen kann, sondern sie fängt daran auch eine große Menge Pollen zum Beispiel. Und wenn sie ihr Netz recycelt, dann verspeist sie automatisch diese Pollen mit. Vielleicht kann sie ja tatsächlich im Prinzip auch vegetarisch. Und das Erbeuten ist erst etwas, was später dazugekommen ist. Noch eine letzte Spinne würde ich Ihnen gerne zeigen. Es gibt viele Spinnen, die auf dem Wasser leben können, aber es gibt eine Spinne, die lebt im Wasser, und zwar ihr komplettes Leben, obwohl sie atmet. Sie braucht Sauerstoff. Diese beiden Spinnen balzen hier unter Wasser. Wie machen die das? Die bauen in Wasserpflanzen ein Netz und können daran an die Wasseroberfläche gehen. Und hier sehen Sie eine Spinne, deren Hinterleib glänzt. Die ist an ihrem Faden, an die Oberfläche, hat ihr Hinterteil aus dem Wasser gestreckt. Und an ihrem behaarten Hinterleib hat sie einen Luftfilm mit heruntergenommen. Diese Luftblase kann sie mit den Beinen stabilisieren. Und jetzt geht sie an ihrem Faden wieder herunter. Und sie hat sich unter Wasser eine Taucherglocke gesponnen. Und die befüllt sie mit Luft. Wenn die Luft verbraucht ist, drückt sie die Luft einfach raus. Die verbrauchte und holt wieder neue. Und von hier aus jagt sie Kaulquappen, kleine Fische, andere kleine Wasserlebewesen. Hier legt sie ihre Eier und zieht ihre Brut auf. Komplett unter Wasser mit aller Technologie, die man zum Tauchen braucht, macht sie aus ihrer Spinnenseide eine Taucherglocke, in der sie leben kann. Ich habe Ihnen vorher die Bola-Spinne gezeigt. Dazu einfach nur mal so einen Gedanken, der mich umtreibt. Also so einfach so ein Nachdenken, an dem ich dran bin mit der Bola-Spinne. Könnte es sein, dass es eine Zeit gab, in der Spinne, Bola-Spinne und Motte kooperiert haben, zusammengearbeitet haben. Und dass es sinnvoll war, dass sie miteinander kommunizieren konnten. Dass die Spinne das Kochrezept mitbekommen hat. Und dass das, was wir jetzt sehen, eine Perversion ist von dem, was ursprünglich einmal war. Dass die Spinne sagt, dich krieg ich. Und einseitig das ausnutzt, was ursprünglich ganz anders gedacht war. Und Spinnennetze, das haben wir schon gesehen, kann man nicht nur zum Insektenfang nutzen. Spinnennetze kann man auch nutzen, um alles, was in der Luft fliegt und nahrhaft ist, zu fangen. Auch pflanzliche Nährstoffe und erinnern Sie sich noch an den letzten Herbst, als Sie in der Hecke die Spinnennetze am Morgen deutlicher als im Sommer gesehen haben, weil die ganzen Tautropfen da dran waren. Ein perfektes System, um Feuchtigkeit aus der Luft zu melken. Es gibt inzwischen technische Einrichtungen, wo man Netze, die abgeschaut sind von den Spinnennetzen, in großen Anlagen, in Trockengebieten aufspannt, um auf diese Weise Luftfeuchtigkeit, Reste von Luftfeuchtigkeit aus der Luft zu holen. Man kann sich vor Spinnen offensichtlich nicht nur ekeln, sondern es lohnt sich auch, dort genauer hinzuschauen. Man wird dort nicht einen Beweis finden dafür, dass Gott das alles perfekt und gut gemacht hat. Wir haben bei den Spinnen und auch bei vielen anderen Insekten manche Brüche, manche Dinge, die sich nicht in eine wunderbare Schöpfung einfügen lassen. Da gibt es vieles, was stört. Aber ich glaube, wer darin investiert, wer Zeit investiert, wer sich den Luxus leistet, genauer hinzuschauen, der stößt auf solche Dinge. Und ich kann Ihnen versprechen, da bin ich mir ganz sicher, da gibt es noch vieles zu entdecken. Noch vieles in unserer allernächsten Umgebung, das wir nicht wissen, noch nicht gesehen haben, noch nicht wahrgenommen haben, was uns zum Staunen bringen kann. Die Schrauben, die Muttern, die Zahnräder. Manches, was uns zum Nachdenken bringen kann. Wir werden, das ist zumindest meine Erfahrung bis heute bei diesen Beobachtungen, keinen Beweis für Gott finden. Und ich wollte Ihnen mit diesen Bildern auch nicht Gott beweisen, sondern ich wollte Ihnen zeigen, dass es eine ganze Menge gibt, worüber man staunen kann. Eine ganze Menge, wo es eigentlich sehr sinnvoll erscheint, zu sagen, da muss ein Ingenieur dahinter stecken. Da muss einer im Hintergrund sein, der sich Gedanken gemacht hat. Das, was ich sehe, erinnert mich an Ingenieursleistung. Wir werden, wenn wir genau hinschauen und bei den Spinnen haben wir das gesehen, auch entdecken, das ist längst nicht alles gut. Und manche meiner Kollegen sagen mir dann, naja, du glaubst an einen Gott, wenn es diesen Gott gäbe, wenn dieser Gott das alles gemacht hätte, hätte er so etwas gemacht? Und dann, glaube ich, kommt es darauf an, dass wir uns daran erinnern, die Bibel hört nicht nach dem zweiten Kapitel von 1. Mose auf, sondern sie zeigt uns im dritten Kapitel, dass dieses Projekt Schöpfung, das Gott durchgeführt hat, nicht so ausgegangen ist, wie er das eigentlich gedacht hat. Und Paulus sagt uns im Neuen Testament, dass die Entscheidung, die der Mensch getroffen hat, unabhängig von Gott zu sein, den Tod gebracht hat. Und die Vergänglichkeit für die gesamte Schöpfung. Der Tod war nicht von Anfang an im Topf. Auch wenn wir uns heute eine Welt leben ohne Tod gar nicht mehr vorstellen könnten. Nach allem, was wir wissen, die Welt könnte gar nicht funktionieren, wenn niemand mehr sterben würde, wenn kein Tier mehr sterben würde. Stellen Sie sich nur mal die ganzen Mücken vor, wenn die nicht mehr sterben würden. Der Sommer wäre vielleicht nicht mehr ganz so schön. Aber die Bibel sagt uns, unsere Erfahrung, unsere Vorstellung ist nicht das Entscheidende. Wenn wir wissen wollen, woher das kommt, wie er das gemacht hat, dann finden wir die Antworten darauf nicht immer so detailliert, wie wir es gerne wüssten, aber die Linien zeigt uns Gott in seinem Wort auf. Und vieles von dem, was Gott als wunderbar bezeichnet, am Ende bei der Evaluation seines Projekts, kann man heute noch sehen. Vieles ist wirklich noch wunderbar. Und ich wollte Sie mit diesen Bildern, auch wenn sie vielleicht nicht alle Tiere wirklich begeistern können, aber einfach so ein bisschen auf den Geschmack bringen, dass es faszinierend sein kann, dass es lohnend sein kann, genau hinzuschauen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen dazu so ein bisschen helfen. Ich höre an dieser Stelle auf, indem ich Sie einfach noch auf zwei Bibelstellen hinweise, die mir in diesem Zusammenhang wichtig sind. Das eine ist aus dem Vortrag, den Paulus auf dem Areopag in Athen hält, wo er vor Heiden, vor klugen Menschen von Gott sagt, er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Nicht nur die Spinnen, auch wir in ihm. Gott ist uns ganz nah und hat seine Fingerabdrücke, seine Spuren in seiner Schöpfung hinterlassen, wie Paulus das im ersten Kapitel des Römerbriefs sagt, wenn er dort an die Römer schreibt, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt an dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Man kann Gott auf die Spur kommen. Er hat Spuren hinterlassen. Und es ist eine Tragik, dass wir das heute nicht mehr gewöhnt sind, diese Spuren zu suchen. Es könnte sein, dass uns das viele Gespräche mit Nachbarn, mit Kollegen erleichtern würde, wenn wir einfach mit ihnen zusammen staunen über das, was Gott gemacht hat, darüber nachdenken und dann Fragen stellen. Woher kommt's?
Jesus Christus, und alles, was gemacht ist, ist durch dich, durch dein Wort gemacht, und nichts, was gemacht ist, ist ohne dein Wort gemacht. Und das wollen wir immer neu lernen, dass auch die Dinge, die wir kaum wahrnehmen, nicht ohne dich sind. Dass alles einen Sinn hat, auch da, wo wir es nicht verstehen können. aber dass es ein Wunder deiner Schöpfung ist und dass du dir auch bei allen kleinen Details etwas gedacht hast. Das sehen wir und ahnen wir und danken dir herzlich für den Reichtum und die Schönheit deiner Schöpfung und sehen dahinter umso mehr deine Größe und deine Liebe zum Detail und deine Freundlichkeit auch zu dem, was uns so nichtig und klein erscheint. Wie viel mehr gilt das uns, wenn du schon die Spinne achtest und jedes kleine Insekt siehst, dass du uns lieb hast und auf uns achtest und dich um uns kümmerst. Hab herzlichen Dank, dass wir das glauben dürfen und freuen uns nun auf den Abend, der vor uns liegt und bitten dich, dass du mit uns gehst. Danke dafür. Amen.